Ich bin Greta. Ich bin die Macherin unter anderem von Kunzel. Ich bin hier mit meinem lieben Moritz.
Hallo, hallo.
Wir laden euch sehr herzlich ein, uns hier auf devcom/gamescom besuchen zu kommen, wenn ihr da seid. Wir werden eventuell auch einfach auf dem Feld vor der Gamescom rumhängen, denn wir haben geilen Masken-Merch und wir werden ein Masken-Bastel-Event machen, wo man unsere tollen Kunzel-Overlord-Gorbo-Masken ausmalen kann. Und wenn ihr jetzt heute Abend oder morgen früh Bock habt, irgendwas zu machen nebenbei, wenn ihr mal auf dem Klo sitzt, dann könnt ihr außerdem unsere anderen tollen, kostenlosen Kinderspiele herunterladen, nämlich Investnuts und Die Müller G. Und wenn euch die beiden gefallen und ihr müsst gar nichts dafür investieren, außer einmal aufs Klo gehen und ein Level spielen, dann könnt ihr unser tolles Spiel Punzel auch noch ausprobieren.
Aber um welchen Podcast geht's?
Es geht um den Adventure-Treff-Podcast, den ihr jetzt hört, hoffentlich mit besserem Content.
Adventure Treff,
der Podcast.
Ihr hört den Adventure Treff Podcast von der Gamescom in Köln.
Los, da geht's. Und wir haben auch noch Ausschlag. Hoffentlich nicht im Gesicht, sondern nur auf dem Audio-Display. Hallo zusammen.
Hallo.
Wir sind wieder da.
Auf der Gamescom.
Auf der Gamescom in Köln. Und ich bin der Basti.
Ich bin der Jan.
Michael ist gerade rauchen und tanzt auf dem Klo.
Ja, die sind schändlicherweise nicht dabei diesmal.
Ja, sehr schade. Also wir sind hier...
Machen normale Leute Dinge wie Urlaub und so.
Ja, ist ja auch. Sieh uns an, wir sind so nass wie wir sind, könnten wir gerade aus dem Wasser gekommen sein.
Genau.
Aber es liegt vielleicht eher an den deutschen Temperaturen, die aber pünktlich zum Ende der Gamescom soll der Temperatursturz kommen, habe ich gehört.
Pünktlich zur Adventure-Treff-Party kommt
die... Pünktlich zur Adventure-Party schifft es dann. Wir hoffen natürlich alle, dass ihr kommt. Nein, das Fest soll am Freitag noch gut sein.
Immerhin.
Also ich glaube, wir haben einen krönenden Abschluss. Wir reden aber nicht über das Ende der Gamescom, sondern... Wir reden auch nicht wirklich über den Anfang der Gamescom. Da kommt
es ist ja noch gar nicht Gamescom, es ist Dienstagabend.
Genau, es ist Dienstagabend, es ist der Podcast vor der Gamescom. Und vor der Gamescom ist...
Die DevCom.
Die DevCom.
Was ist die DevCom, Basti?
Das ist eine Developer-Konferenz. Hat sich mittlerweile so, glaube ich, auch wirklich als eine der wichtigsten Entwicklerkonferenzen etabliert. Die ist, beginnt, glaube ich, immer am Sonntag und Montag, Dienstag treffen sich Entwickler und Spiele... Fans, Publisher, alle Leute, die mit der Spielentwicklung eigentlich so beschäftigt sind, auch auf dem Messegelände in einem anderen Bereich und schauen sich Vorträge an oder halten auch Vorträge.
Netzwerken
sehr viel, präsentieren ihre Produkte und tatsächlich gibt es aber auch welche, die ihre Spiele präsentieren, praktisch wie auf der Gamescom. Es gibt immer so eine kleine Ausstellung, primär von Indies, so ein Indie-Showcase, bei dem sich die Kleinentwickler präsentieren können. Ich weiß nicht mal, ich glaube, die zahlen noch nicht mal was. Ich glaube, die werden einfach ausgewählt. Genau, das ist so etwas, was die DevCom auch macht. Und ich war ein bisschen früher dran diesmal. Ich war schon am Montag in Köln und habe mir zwei halbe Tage lang die DevCom angeschaut und auch ein paar der Spiele angeschaut. Und bevor wir ab morgen über die Gamescom reden, haben wir uns gedacht, reden wir nochmal ganz kurz über die DevCom. Was haben wir da gesehen? Ich habe mir nicht die Spiele angeschaut, die wir eher auf der Gamescom sehen werden.
Das große Thema zur DevCom war doch das große Panel der Monkey Island People.
Das war natürlich auch ein Grund, warum ich unbedingt auf die DevCom wollte, weil Ron Gilbert, Dave Grossman, Rex Crow, der Art Director von Beneath of Monkey Island, ich habe den Namen jetzt bestimmt gebutschert gerade, und David Fox. Und noch jemand, noch eine Animatorin, deren Namen mir jetzt nicht einfällt und den man mit Sicherheit aber schnell nachschlagen kann und den ich vermutlich auch nicht aussprechen könnte, die haben gemeinsam eine Art Postmortem, kann man glaube ich noch nicht sagen, ne? eine Art
Prämortem.
Prämortem, ja. Das Panel hieß Beneath Return of Monkey Island, glaube ich. Oder Beyond of Return of Monkey Island. Es wurde einfach ein bisschen, also da muss man jetzt dazu sagen, das ist Hörensagen, weil mein Zug war pünktlich unterwegs durch Frankfurt, während das Panel schon in Köln gestartet hat. dementsprechend war ich leider nicht da und kann nicht viel dazu sagen. Aber von dem, was ich gehört habe von anderen, war es eine schöne
nostalgische
Reise durch die Entwicklung von Return of Monkey Island, wo man jetzt nichts Besonderes Neues gelernt hätte. Es wurde kein neues Monkey Island oder weiteres Monkey Island angekündigt. Es gab wohl eine Videoaufzeichnung. Mal gucken, ob wir die uns irgendwann mal anschauen können. Ich glaube, es gab sogar einen Livestream, den man hätte sehen können, wenn man WLAN gehabt hätte in der Walachei von Hessen. Genau, also das war nicht einer der Hauptgründe natürlich, wo man als Adventure-Fan zu LEFCOM wollte, um die Leute zu treffen. Ich habe die auch tatsächlich da noch getroffen. Die waren am Abend noch da. Am Abend gab es einen zweiten Vortrag von David Fox, dann nur von David Fox und seiner Ehefrau Annie Fox. Da war ich dann da. David Fox kennt man als Schöpfer von welchem Spiel?
Zack McCracken.
Exakt, genau.
Und Annie kennt man als Charakter aus Zack McCracken.
Richtig, genau. Ja, sehr wichtig. Oh mein Gott, stimmt. Jetzt fällt es wieder ein. Genau, also das ist David Fox Geschichte. Wir haben ein Interview gemacht mit ihm auf der vorletzten DEFCON, glaube ich. Wo war der Return of Monkey Island schon angekündigt? Ja, war angekündigt, glaube ich schon. Oder ich bin mir
war noch nicht angekündigt. Nee, ich glaube nicht. Das war
genau, konnte er es noch nicht sagen. Stimmt, genau. Das könnt ihr aber auf YouTube finden. Netter Mensch, hat auch ein bisschen einfach aus dem Nähkästchen geplaudert, aus seinem Leben. Nicht nur jetzt von seiner Lucasfilm-Zeit, sondern hat zum Beispiel so ein bisschen erzählt, wie er zum Beispiel für Tokyo DisneySea, ein Themenpark in Tokyo, neben dem Tokyo Disneyland, beispielsweise Location-Based Games gemacht hat. Also der hatte dann Areale, die nicht so gut besucht waren in dem Themenpark, und dann kam Disney auf David Fox und auch Annie Fox zu, die arbeiten häufig zusammen, gemeinsam an Spielen, und hat dann so eine Art Overlay-Game gemacht, wo man im Themenpark bestimmte Geheimnisse freispielen kann und dann bestimmte Orte entdecken kann. Sowas zum Beispiel hat er erzählt, was auch mit Storytelling verbunden ist, leider nur auf Japanisch erschienen ist. Dementsprechend weiß noch nicht mal weiß noch nicht mal Fox so genau, wie das Spiel genau jetzt geworden ist am Schluss. Aber es ist schon seit relativ langer Zeit in Betrieb und wohl auch ein ganz guter Erfolg. Das ist so ein Beispiel, was man...
Ist das immer noch in Betrieb?
Das ist immer noch in Betrieb, ja. Okay. Das ist... vor 15 Jahren oder so gemacht worden, und man kann das wohl noch buchen. Und wie genau es funktioniert, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das wurde nicht im Detail erklärt. Es gibt wohl so Stationen, wo man dann, ich glaube auch mit einer App, bestimmte Sachen machen kann und dann Informationen sammeln, schnitzeljagdmäßig. Solche Sachen hat er zum Beispiel erzählt. Da ein paar, in dem Bereich hat er auch recht viel gemacht, was vielleicht noch nicht jeder so wusste. Der hat ja ich glaube, es war nach Indiana Jones 3, hat er, glaube ich...
Ist sehr früh ausgestiegen.
Ist er ausgestiegen, um dann die Sachen zu machen. Er ist dann in Lucasfilm in eine andere Abteilung gegangen, die so Themenpark-Attraktionen machen wollten, die dann aber hops gegangen ist. Da hat er auch ein paar Aufnahmen gezeigt. Das war ein schöner Vortrag, wo man mal so ein paar Sachen sieht, was man von Leuten, die man eigentlich halt eben aus anderen Bereichen primär kennt, um dann halt auch mal mitkriegt, was die halt sonst alles noch so machen und wo die sonst überall noch aktiv sind. Annie Fox zum Beispiel hat auch mit Ron gemeinsam irgendwie an Töfte, heißt es auf Deutsch, diese Humongous Entertainment-Reihe von Ron Gilbert für Kinder. Da haben sie ein bisschen was drüber erzählt. Genau. Und ja, David Fox hat schon gesagt, dass er jederzeit bereit ist für ein neues Spiel mit Ron Gilbert. Ron und Dave Grossman saßen im Publikum und haben ein bisschen gelacht. Und Ron Gilbert hat dann so ein Telefonzeichen gemacht, so nach dem Motto von, ich ruf dich mal an. Und wer weiß, vielleicht passiert ja irgendwas, genau. Also ja, ansonsten, Ron Gilbert ist nicht auf der Gamescom, er wird dementsprechend auch nicht kommen zur Party leider, genauso wie David Fox. David Fox ist in München. Also die gehen, macht mit seiner Ehefrau, machen sie Urlaub in Bayern und wandern durch die Berge.
Ich bin nächste Woche auch in München, lass treffen.
Ja, also ich habe auch schon überlegt, ich habe mir das schon überlegt, wenn er noch da ist, und wir müssen ihn mal antwittern. David Fox ist ja jemand, der sehr gerne auch sich mit Fans trifft und auch reagiert. Vielleicht gucken wir mal, vielleicht klappt da was. Vielleicht machen wir direkt eine Adventure Dev Party 2 ja. Irgendwo in München. Genau, also sind jeweils nicht auf der Gamescom, also weder David Fox noch Ron Gilbert, und ich glaube, Dave Grossman, glaube ich, fliegt, also Ron Gilbert fliegt, ist heute schon geflogen. Und ich glaube, der Dave Grossman auch. Also sie sind wirklich nur für den Vortrag rein und wieder zurückgeflogen. Respekt. Genau, also von daher werden die da nicht kommen, aber viele andere tolle Leute kommen zur Adventure Party, aber das braucht man nicht traurig sein. Hab das Gefühl, dass wir auch Ron noch nicht das letzte Mal auf der Gamescom gesehen haben. Die scheinen sich mittlerweile hier ganz wohl zu fühlen, nachdem sie schon mehrfach da waren. Genau, das waren die Vorträge. Ich habe mir noch einen dritten Vortrag angeschaut, kann man noch ganz kurz erwähnen. Absolut über den Tellerrand. Park Beyond, eigentlich eine Themenpark-Simulation von deutschen Entwicklern, von dem ich später festgestellt habe, dass ich den Macher des Spiels kenne. Und dann denkst du, oh, du machst das. Eigentlich ja was nichts, was jetzt für uns im Genre spannend wäre, aber interessant fand ich habe mich mit ihm ein bisschen unterhalten, die haben so einen Story-Modus eingebaut, wo man quasi den Park bauen muss, um mit anderen, um die Story auch voranzutreiben, haben Characters entwickelt, haben viel Voice-Over gemacht, wo ich jetzt eigentlich sagen würde, was macht das in so einer Management-Simulation? Macht das Sinn? Lohnt sich das? Und die Aussage war dann, dass sie auch erst dachten, dass es eigentlich nicht so viel Sinn macht, aber tatsächlich am Ende sich herausgestellt hat, dass das sehr stark gespielt wird und viele Leute das scheinbar sehr, sehr cool finden. Fand ich auch ganz interessant. Also ein narratives Gameplay, manchmal funktioniert es scheinbar.
Ich habe nur noch die kleinen Leute da aus Theme Park im Ohr, wie sie auf den Gehweg kotzen.
Ja, das war auch ganz witzig, dass es wurde sich über Theme Park unterhalten, als das allererste Themenparkspiel. Und ich glaube, außer mir und vielleicht dir hat das, glaube ich, niemand mehr im Publikum.
Was? Was?
So ging es mir auch. Und dann habe ich aber auch festgestellt, ich glaube, wir sind wirklich alt. Wir sind wirklich, es ist. Und er hat dann auch gezeigt, wie viele Spiele es gibt auf dem Markt. Und dann war halt ganz links oben Theme Park als das erste. Und dann kamen 50 weitere. Also das ist schon...
Theme Park habe ich noch die Big Box.
Ja, ich auch. Und ich habe mir auch für Theme Park habe ich meinen Arbeitsspeicher von 4 Megabyte auf 8 Megabyte erweitert.
Man hat's ja.
Das war wirklich, da bin ich nach München gefahren damals. Ich lebte ja auf dem Land. Hab dann mir da meinen Riegel gekauft. Und dann konnte ich Theme Park spielen mit... zum einen in Super VGA, das war aber wirklich laggy, aber auch mit digitalen Soundeffekten. Dann konnte ich nämlich die Kids kotzen hören. So, jetzt haben wir, sind wir wirklich gut ab.
Ich hab mir gerade einen neuen Rechner gekauft und ich habe reingeguckt und ich habe die Festplatte nicht gefunden.
Ja, das gibt's auch nicht mehr.
Ja, gibt's nicht mehr. Ja, gibt's nicht. Das sagt mir ja keiner.
Ich hatte auch so ein Erlebnis, wir kommen gleich zu den Spielen, ich verspreche. ich hatte auch so ein Erlebnis vor Ort, wo ich mir so ein Spiel angeschaut habe und dann wir uns unterhalten haben über die Branche und so und dann habe ich halt gesagt, ja, das ist so, ich bin jetzt auch schon seit 20 Jahren in der Branche. Das Adventure-Genre ist so ein Auf und Ab und so und klar, leicht hat man es nicht. Und dann sagt ein Mensch neben mir, auch ein Journalist, und sagt, Sie sind seit 20 Jahren in der Branche? So alt bin ich noch nicht mal. Da habe ich mich wirklich alt gefühlt. Also, falls ihr den...
zu Recht, Basti.
Ja, ich weiß. Falls ihr die allerersten Games Convention Podcast gehört habt, dann dürft ihr euch jetzt auch alt fühlen, alle. Aber wir sind gerne gemeinsam. Wir werden gerne gemeinsam alt. Mit euch.
Ja.
Passend dazu übrigens, du fragst dich vermutlich ganz schon die ganze Zeit, was hier im Raum steht, was dieses große Rad hier ist, das ich mühevoll gestern zusammengezimmert habe.
Ich wollte schon nachfragen.
Ja, das habe ich. Weißt du, was das ist?
Nee.
Das ist das sogenannte Hans Reaction Rad.
Ach.
Ja.
Was macht das?
Das Hans Reaction Rad, da können wir, nachdem Hans ja leider nicht da ist, viele Grüße Hans, haben wir ein Hans Reaction Rad gebaut. Und da können wir dran drehen, wenn wir wollen. Mhm. Und dann wirft uns das random. Also per Zufall eine Hans-Reaction aus.
Das ist spannend.
Das ist spannend. Und das werden wir jetzt beim Besprechen der Titel, die ich angeschaut habe, werden wir das vielleicht ein paar Mal tun.
Okay.
Bist du bereit dafür?
Ich bin so bereit, wie man bereit sein kann.
Aber hallo. Dann sprechen wir über die Spiele.
Ja.
Es sind nur drei, im Prinzip sind es drei bis vier Stück.
Ich glaube, das erste war was Okkultes.
Das war nicht das erste, was ich angeschaut habe, aber wir können gerne darüber sprechen. Es ist das erste, was bei uns im Artikel auch steht. Das ist was Okkultes. Wie ich jetzt auch festgestellt habe, auch der Gewinner vom DEFCON Developer oder Indie Developer Award, ich vergesse, wie er genau heißt. Also das war wohl der Siegertitel am Schluss. Ja, es ist was Okkultes. Ist ich möchte es nicht psychologischen Horror nennen, tatsächlich, sondern vielleicht sogar, es hat so einen leichten, es ist so eine Mischung aus psychologischer Horror und ein bisschen Gothic-Horror, so ein bisschen klassischer. Ein 3D-Echtzeit-Adventure von dem spanischen Studio Pentacle Studios, die das Spiel auch nicht auf der Gamescom ausstellen, aber auf der DEFCON dann haben sie ein bisschen was gezeigt. Man hat nur einen Trailer gesehen, muss man fairerweise dazu sagen, aber das sah schon sehr, sehr nett aus. Echtzeit 3D Adventure tatsächlich. Ich war mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht dann doch irgendwie ein Action-Adventure oder so ist, was beim Horror ja schnell erreicht ist. Aber man hat mir versichert, nee, sie mögen das nicht mit Waffe und so. Das ist nicht spannend. Ist doch viel spannender, wenn man mit Köpfchen oder auch mit einer oder anderen Schleicheinlage, das scheint es wohl zu geben, die Aufgaben löst. Um was geht's? Man spielt einen jungen Mann namens Alan, der seinen Vater sucht, der verschwunden ist. Und kurz bevor er verschwunden ist, hat er über eine Insel gesprochen, nördlich von Großbritannien, die es nicht wirklich gibt.
Okay.
Möglicherweise, möglicherweise dann das. Und du kannst gar nicht sagen, ob es passt. Da leben merkwürdige Menschen.
Sagt man so. Ja. Ich war noch nicht da.
Und deswegen begibt er sich auf die Suche und hofft halt, dass vielleicht der Vater irgendwie vielleicht auf dieser Insel zu finden ist. Und wie sich herausstellt, wurden merkwürdige Experimente auf dieser Insel durchgeführt, was dazu geführt hat, dass die Leute, die dort leben, alle taub sind. Und es geht wohl auch darum, mit diesen tauben Leuten irgendwie in Verbindung zu treten. Wie genau das funktioniert, haben sie mir nicht verraten. Aber das ist wohl ein großer Aspekt, dass die einen selber nicht wirklich hören können. Man untersucht dann diese Insel. Man muss wohl auch irgendein Ritual durchführen. Was genau, wird noch nicht verraten. Aber das ist wohl eines der großen Ziele im Spiel. Die Insel ist ziemlich groß. Gibt viele verschiedene Locations. Gibt irgendwie eine alte Irrenanstalt. Es gibt, na klar, die Wälder und dergleichen. Also alles eigentlich sehr klassisch. Klassischer Grusel. Man untersucht das Ganze. Es ist, von dem, was ich gesehen habe, primär natürlich immer sehr dunkel. Nicht immer, aber schon eher finster, düster, spooky. Und das Besondere am Gameplay ist, man hat ein Pendel. Das ist so das primäre Element, mit dem man arbeitet. Und das Pendel kann verschiedene Funktionen ausführen. Man hat mir gesagt, es sind bis zu fünf Funktionen. Verraten hat man mir drei. Das eine ist, man kann mit dem Pendel in die Vergangenheit sehen. Das kennen wir ja aus ein paar anderen Spielen auch schon so. Mir fällt jetzt spontan Vanishing of Ethan Carter ein, wo es dieses Element ja auch gab, wo man in die Vergangenheit sehen und gucken konnte, was da früher passiert ist an der Stelle. Ich glaube, bei Sherlock Holmes gab es nicht auch sowas ein bisschen in der Art. Bin mir nicht mehr ganz sicher, habe ich nicht gespielt. Also solche...
Return of the Obra Dinn?
Möglich. Genau, also das kann man eben machen. Das ist ein Gameplay-Element. Man kann Objekte verschieben, was ein bisschen telekinetisch sich angehört hat. Wie genau es funktioniert, wird man sehen. Und eine der Hauptfunktionen ist, dass wenn man das Pendel wirft, dann verwandelt es sich in einen Raben. Und man wird dann Teil dieses Rabens und kann als Rabe auch fliegen. Das heißt, man untersucht und exploriert nicht nur als Mensch, sondern kann, wie man mir gesagt hat, eigentlich jederzeit sich in diesen Raben verwandeln und dann im Flug das Ganze erledigen. Das heißt, im Prinzip ist die Kamera dann relativ frei, was natürlich sehr, sehr spannend ist, weil man natürlich andere Perspektiven erhält und Sachen sehen kann oder verstehen kann, die man halt vielleicht sonst nicht gesehen hätte. Klingt ganz interessant, sieht grafisch einfach mega gut aus, hat einen unglaublich guten Look und eine gute Atmosphäre, vermutlich auch der Grund, warum es am Ende auf Platz 1 gelandet ist bei dem DEFCON-Preis. Soll erst 2025 rauskommen, da machen sie sich nichts vor. So ein 20-25-köpfiges Team, das da schon noch einiges zu tun hat. Sind im Gespräch mit Publisher, ist aber noch nichts angekündigt, könnte aber sein, dass vielleicht demnächst was angekündigt wird.
Ist dann schon ein größerer Indie, der da mit 25 Leuten zwei Jahre in die Zukunft
bleibt. Das ist ja generell so ein bisschen die Debatte mit den Indies. Darüber werden wir ja vielleicht nachher nochmal ganz kurz reden. Es gibt ja auch also zum Beispiel 3D Realms, sagt man das so auf Englisch, die Duke Nukem gemacht haben und ich noch gut kenne als einen der wichtigsten Entwickler aller Zeiten. Ja. Ist jetzt in der Indie Booth Arena. Oder auch Astragon hat auch einen Stand da, aber auch nicht nur da. Das ist eine große Frage, so was ist jetzt Indie und was nicht. Vieles schimpft sich natürlich Indie, was nicht zwingend Indie ist. Ich weiß nicht genau, ob die DEFCON ihre Area wirklich Indie-Expo nennt. Also ob man sich da jetzt streiten muss bei denen oder nicht. Aber
wir sind ja sowieso immer noch am Diskutieren, was genau ein Adventure ist. Von daher, lass uns nicht in die Diskussion einsteigen.
So ist es. Und viele definieren Indie ja auch nur damit mit, sie haben noch keinen Publisher. Ja. Das gibt es ja auch noch. Genau, aber ja, ist mit Sicherheit der aufwendigste Titel, den ich da, würde ich behaupten. Ja, es gab noch zwei, drei weitere, die nicht Adventures sind, aber von den narrativen Titeln mit Sicherheit der aufwendigste und der professionellste, der, wie ich denke, vermutlich auch einen Publisher kriegt und von dem wir noch ein bisschen was hören werden, glaube ich. Erscheint für PC, PS5 und für die Xbox Series. Xboxen. Weiß nicht, wie man das nennt. Series X und S, glaube ich, ist das. Da merkt man, wie alt ich bin. Ich muss mal noch dran denken, dass Xbox 360 nicht mehr aktuell ist. Genau. Ja, kommt auf Deutsch raus. Nicht bei den Voice-Overs, aber deutsche Texte wird es 100%ig geben. Kann man auch noch dazu sagen. Genau.
Was gab's noch?
Wir können gleich mal Hans fragen,
was sagt Hans dazu?
Was Hans dazu sagt. Ich gehe mal kurz zu dem Rad rüber und schmeiß mal das Rad an. Moment mal, ich guck mal kurz.
Ja, ja.
Danke, Hans.
Das ist auch eine Ansicht.
Ja. Dann gehen wir zum nächsten Titel weiter.
Wenn da keine Musik hintergelegt wäre, ja, dann würde man eigentlich auch eher glauben, dass da tatsächlich ein Rad stünde. Ne, jetzt.
Das ist ja, das ist das nächste Spiel. was hatten wir noch, Jan?
Weiß ich nicht, ich war ja nicht auf der DEFCON.
Du warst nicht auf der DEFCON?
Nee.
Sowas. Nächster Titel, über was reden wir? Reden wir vielleicht über
Tiny... Ich wäre auf die DEFCON gekommen, aber ich wollte nicht.
Ja, ich wollte nicht, aber ich bin auf die DEFCON Brust gegangen. Ja. Tiny Bookshop. Bisschen über den Tellerrand. Aber ich könnte trotzdem für den einen oder anderen interessant sein, weil man es spielt sich wie ein Adventure eigentlich mit Point and Click, sehr klassisch. Hat aber Gameplay-Mechaniken, die jetzt nicht rein Adventure... rein narrativ sind. Man spielt einen Buchhändler, eine Buchhändlerin, die einen mobilen Buchverkauf, wie so ein Anhänger sieht das aus, hat und damit durch so ein Fischerdörfchen, so ein Ort am Meer fährt und den Buchladen bestückt und man fängt eben an, Buchhändler, Buchhändlerin zu sein. Es funktioniert erstmal so, dass man das Buchregal, das man in diesem kleinen Wägelchen hat, bestückt, also entscheidet, was für Bücher kaufe ich, wo im Regal platziere ich die, das hat auch eine Auswirkung. Also zum Beispiel, wenn man Kinderbücher hat und man stellt die aufs oberste Regal, ist das eher dämlich, weil die Kinder da nicht rankommen. Also wirklich sehr simpel, man klickt im Prinzip nur Bücher an und baut es halt rein und man hat ein Budget, das man halt auch benutzen kann. So nach einer gewissen Runde muss man auch mal neue Bücher kaufen. Also sind gebrauchte Bücher halt billiger als neue, solche Sachen.
Klingt ein bisschen wie dieses alte Shareware-Spiel, wo man so einen Limonadenstand managen musste, nur halt mit Büchern
statt Limonade. Das jeder kennt.
Wenn ich den Namen noch wüsste, was? Einfach Lemonade Stand? Ich weiß es nicht mehr.
Möglich. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ja. Genau, und das ist aber wirklich sehr simpel. Also das würde ich klicken und nicht, also es gibt jetzt keine Fenster, die aufgehen und irgendwie 100.000 Sachen, die man einstellen kann. Alles straightforward. Das macht man als Management, aber dann beginnt quasi immer ein Tag, wo man im Prinzip verkauft, aber das mit dem Verkaufen bedeutet eigentlich nur, es kommen Leute, man kriegt ein bisschen mit, was sie gut und was sie schlecht finden. Also sowas wie eben, ich kann das Buch nicht erreichen, schade, ich jetzt kein gekauft. Oder sowas wie, hier ist ja alles voll mit Reiseliteratur, ich will aber klassische Bücher haben. Oder wo ist denn der Krimi jetzt hin? Und dann sieht man auch am Schluss, was gekauft worden ist und was nicht. Und so lernt man so ein bisschen kennen, welche Leute wo welche Vorlieben haben. Aber das lernt man eben kennen durch die Gespräche oder durch das Lauschen auch von den Käufern und Gästen, die man in diesem Buchladen hat. Und man spricht auch mit denen, es gibt Multiple Choice, man kann Entscheidungen treffen, die sich dann auch ein bisschen auswirken, schließt Freundschaften oder auch nicht und fährt dann mit diesem, eben mit diesem Buchwagen durch die Stadt und erfährt die Geschichte dieses Dörfchens. Es gibt keine wirkliche übergeordnete Geschichte, sondern es gibt viele Subgeschichten. Man hat das so gesagt, so als Slice of Life, also so als Lebensgeschichten. Welche Sorge hat die Oma, welche Sorge hat das Kind? Darum geht es so ein bisschen, einfach um diese Stadt kennenzulernen und Leute kennenzulernen.
Also im Grunde Buchmanagement mit narrativen Aspekten.
Mit narrativen Elementen, genau. Das ist relativ am Anfang, man ist, glaube ich, noch nicht voll finanziert. Deutscher Entwickler. Sieht schön, sieht nett aus. Wenn man so ein Fable für sowas hat, kann man da mal einen Blick reinwerfen, denke ich. Mhm. Sollen wir nochmal einen Hans fragen, was er dazu sagt?
Ja, was meint Hans dazu?
Ich dreh mal am Rad.
Ich möchte mal ganz generell ganz herzlich all unsere Leserinnen und Leser und vor allem auch Hörerinnen und Hörer grüßen und mich für die Unterstützung bedanken.
Das ist ja nett.
Das ist ja nett. Ja, das ist nett.
Ja.
Das sind herausragende Reaktionen zu dem, was wir hier so erzählen. Ne?
Danke, Hans.
Danke, Hans. Ups, Entschuldigung. Ich bin nur kurz ans Rad gekommen. Einen Titel haben wir noch.
Welchen?
Lass mich überlegen. Punzel, genau, Punzel. Toujours le même histoire, glaube ich. Ich dachte, das ist ganz, ganz kurz, wo ich dann die gelesen habe.
Sprechen wir schon Französisch.
Mon Dieu. Jean-Baptiste ne parle pas, mais nous parlons français.
Wenn du weiter Französisch redest, rede ich Bayerisch.
Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon papa en bavarese, s'il vous plaît. Ich dachte erst, das wären französische Entwickler, als ich das auf der Liste gesehen habe, bis ich dann gemerkt habe, nein, es sind keine französischen Entwickler, es sind wirklich deutsche Entwickler. Sehr nette Menschen, die auch dann gleich gesagt haben, nachdem sie gehört haben, wir kommen von Adventure Treff, gesagt haben, hey, Lieblingsspiele, die sie haben, unter anderem Sam and the Sorcerer, von dem es einen neuen Teil gibt, der auch auf der Gamescom zu spielen sein wird, scheinbar. Discworld, das sind so die Spiele, die sie auch so ein bisschen inspiriert haben. Und haben ein Spiel gemacht. Man kann dazu sagen, die sind wirklich Indie. Also das Team ist auch nicht bezahlt und dergleichen. Es ist wirklich ein Liebhaberprojekt. Natürlich mit der Hoffnung, dass man trotzdem damit ein bisschen Geld verdienen kann. Deswegen denke ich, haben die auch echt eine Unterstützung verdient. Um was geht's? Punzel ist so, wie Sie sagen, so ein bisschen. Sie haben gesagt, das klingt schon ein bisschen abgedroschen, aber so Damsel in Distress so ein bisschen umdrehen. Aber eben nicht auf dieser Gender-Ebene so von, wir machen jetzt irgendwie die Frau super stark oder so, sondern schon in diesem Setting zu bleiben. Also man spielt Punzel, die in irgendeinem Turm lebt, an dem sie gefangen gehalten wird von so Orks oder von so Gnomen. Der Stil ist so super limitiert, man hat so gesagt, so Anti-Wimmelbild-Stil, so ein bisschen schwarz-weiß, dicke Outlines gezeichnet mit ganz wenigen Grafiken.
Nur die Linien, die man auch braucht.
Nur die Linien, die man wirklich braucht, aber hat dann trotzdem einen coolen Stil. Es ist viel animiert, die Figuren haben einen coolen Ausdruck und es ist auch einfach sehr witzig. Also ich habe irgendwie, man guckt dann, am Anfang habe ich aus dem Turm rausgeguckt und dann sieht man so den Prinzen heranreiten, der einen retten soll und währenddessen steht irgendein Ork da, der halt dann einfach, keine Ahnung, irgendwie die Axt wirft und den Prinzen vierteilt. Und das war es dann aber einfach noch so einfach kommentarlos, so sinngemäß. So diesen Humor hat das Spiel auch so ein bisschen. Also man ist auf sich allein gestellt. Das ist, also man, sie merkt irgendwann, ich will hier raus, keinen Bock mehr. Im Prinzip befreundet man sich mit einem jungen Ork, um dann auch, wie ich vermute, ich habe nur die Demo gespielt, aber so hat das den Anschein oder dahin scheint es hinzulaufen, auch am Ende halt auch aus diesem Turm auch wirklich auszubrechen. Dabei macht man klassisches Point-and-Click schon, aber steuern tut man es tatsächlich mit Tastatur. Es gibt aber auch eine Touch-Steuerung, sodass man vermutlich eine Point-and-Click-Steuerung auch baubar ist, aber es war jetzt in dieser Demo auf der DevCom nicht zu sehen. Also man klickt auf Items, kann Items mitnehmen, kann Objekte anschauen, bei ganz vielen Objekten gibt es sehr, wie sagt man, custom-made, also sehr, mein Gott, das Deutsch wieder, das ist unglaublich, ne? Also individuelle Animationen, die immer sehr witzig sind. Es gibt ein kleines Inventar, es gibt so ein Buch, wo man Informationen sammeln kann. Aber das Eigentliche ist, wenn man, oder die eigentliche Handlung passiert durch sogenannte soziale Interaktion. Das heißt, wenn man zum Beispiel in Kontakt tritt mit irgendwelchen Wesen, die dort leben, oder auch diesen Gnomen, dann sind die Verben, die man quasi hat, eher so das, was man ausdrücken möchte. So, es sind so Sachen wie Daumen hoch, ich heb die Hände hoch, ich verschränke die Hände, ich mache irgendwie eine Grimasse oder dergleichen, oder ich tanze ein bisschen. Also mit solchen Aspekten muss man da diese Puzzles lösen. Also überhaupt keine von diesen klassischen Handlungsverben, wenn man so will, oder Icons, in dem Fall werden die als Icon dargestellt, sondern eben so, welche Körpersprache habe ich jetzt eigentlich? Und darauf entstehen, glaube ich, ganz spannende Puzzles, die so auch ein bisschen unique sind. Das Ganze kommt völlig ohne Sprache aus. Ich muss mal so ein bisschen an so diese Maschinarium-Sachen denken, so vom Prinzip her, nicht vom Look, aber eben von diesem, dass man eben keine Sprache benutzen muss, sondern dass das einfach nur mit Gesten und einfachen Lauten auch verständlich ist.
Goblins.
So ein bisschen, genau in diese Richtung. Genau, netter Titel, kommt als Chapter 1 raus, aber man gesagt hat, Chapter 1 ist im Prinzip erstmal abgeschlossen, also es ist kein Episoden-Adventure, also man kann das als Chapter 1 vollwertig kaufen. Wann genau, weiß ich nicht mehr. Ich kann mal in meine schlauen Notizen gucken, aber ich glaube, ich habe es noch nicht verraten. Ist auf alle Fälle 2 Jahre ungefähr schon in der Mache. Seit 10 Jahren im Kopf von den Machern. Was man noch sagen kann, ist, dass Mathilde Hoffmann, die Musik gemacht hat für The Delic-Titel, unter anderem für Säulen der Erde zum Beispiel, auch hier die Musik macht. Das ist auch sehr, sehr nett untermalt. Bezeichnet wurde das Spiel von der Macherin als eine Mischung aus Martin Luther auf der Wartburg gemixt mit einem Zelda Princess Peach Kondensat.
Interessante Mischung.
Genau. Und es soll die Romantik haben von Nicht-Wimmelbild. Genau. Also es war ein sehr lustiges Gespräch. Auf Steam kann man es bereits wishlisten mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob man schon mehrere Sachen damit machen kann. Ob es vielleicht sogar schon im Early Access ist, könnt ihr mal nachgucken. Wir verlinken das. Genau, netter Titel. Wird, soviel ich weiß, aber auch nicht auf der Gamescom anspielbar sein. Wie alle, soviel ich weiß, Tiny Bookshop, glaube ich, ist anspielbar, aber ich glaube, genau, Occultist und Punzel waren es, soviel ich das weiß, speziell auf der DEFCON präsent. Es gab ein paar andere Spiele, die noch da waren, unter anderem das auch vor kurzem prämierte Tom the Postman, das einen ähnlichen Look hat wie Punzel aus der Schweiz. Das wird wohl bei Swiss Games zu spielen sein, sowohl in der Indie-Arena-Booth so rum, als auch, ich glaube, sogar in der Business-Halle. Deswegen, wir haben da einen Termin. Wir werden uns das im Detail anschauen. Es hat auch so einen Schwarz-Weiß-Look. Geht, glaube ich, um irgendein Mädchen, das irgendwie jemanden stalkt oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es klingt auch sehr, sehr spannend und crazy. Aber darüber berichten wir dann im Detail, wenn wir es angeschaut haben. Deswegen habe ich mir das nicht näher angeschaut. Ich war aber noch eine Runde auf der Messe und habe mir...
Aber die Messe ist doch noch gar nicht auf, Basti.
Ich weiß auch nicht. Ich habe einmal am Klo falsch abgebogen und plötzlich war ich in der Messe. Da habe ich dann Jan Klose getroffen. Aber die Messe war nicht offen, aber er war trotzdem da. Hallo Jan, viele Grüße.
Hallo Jan, ja. Wie bist du da reingekommen?
Ich glaube, er hat einen Termin mit Robert Habeck. Oder hat bald einen. Und dann klappt das vielleicht.
Scheint neue Freunde zu haben dann. Nicht mehr uns.
Ja, wir können mal Hans fragen, was seine Reaktion dazu ist. Was hast du davon? Fragen wir doch einmal Hans, ein letztes Mal.
Ich finde die Spielzeitdiskussion echt nervig. Wann kommen wir denn endlich an den Punkt, an dem das Erlebnis zählt? Ich meine, wer will denn wirklich lieber 20 Stunden mit ewig gestrecktem Backtracking, Sammelaufgaben und repetitiven Nebenquests verbringen, statt in 5 Stunden einfach eine spannende, perfekt erzählte und einfach spannende Geschichte zu erleben? Fast keiner, würde ich sagen.
Ich, danke Hans.
Als jemand, der dieses Jahr Disco Elysium gespielt hat, kann ich sagen, dass es auch völlig in Ordnung ist. einfach über 40 Stunden eine spannend geschriebene Geschichte zu erleben.
Ja, ich habe mich jeweils nicht 40 Stunden mit Jan Klose unterhalten, sondern habe die Spielzeit, die ich in der Messe hatte, dann sinnvoll genutzt und war noch in den Hallen unterwegs, speziell in Halle 10. Alle von euch, die auf die Gamescom kommen wollen, werden wissen, das vermute ich eh schon, für Adventure-Leute ist die Halle 10.1, ich glaube oben, ne? Ich glaube die obere Halle ist es, oder ist es 10.2? Also jedenfalls die Halle, wo die Indies sind. Ihr werdet sie finden. Na, das ist die entscheidende Halle. Viele Titel zu sehen. Unter anderem Simon the Sorcerer, was ich jetzt spannend finde, weil es ja dann doch schon eine recht bekannte Marke ist eigentlich. Das wird anspielbar sein, programmiert durch das neue Italienische oder durch das italienische Studio, nicht das ursprüngliche, die machen ja schon lange keine Games mehr. Small Things Studios heißen die. Die zum Beispiel werden anspielbar sein, nicht in der Indie Arena Booth, sondern in der anderen Indie Arena Booth, die House of Indies heißt, glaube ich.
Es gibt da immer mehrere Indie-Kollektive.
Die das wird immer mehr, ja. Das ist echt. Es gibt auch einen polnischen Indie-Arena.
Ich hätte nichts dagegen, wenn die ganze Gamescom so will.
Ja, einfach, genau. Kann man das jetzt einfach sparen. Man sollte einfach Spiele hinstellen.
Call of Duty raus, 120 ja. Indies rein stattdessen. So flächenmäßig geht das
aus. Das geht locker aus. Ich war ja in den verschiedenen Hallen drin. Das ist die Quote von Spielen, die man in der Halle 10 sehen kann, zu den Spielen, die man in der Halle 6 sehen kann, sind vermutlich 1 zu 200. Genau, also Simon the Sorcerer ist da. Ich habe Chicken Police gesehen, das kennt man natürlich schon. Also vermutlich Handy Games. Ich weiß nicht, ob die weitere narrative Spiele im Portfolio haben.
Ich glaube, da kommt ein neues Chicken Police,
oder? Ach, das ist vielleicht ein neues. Das könnte ja sein, weil es war relativ groß präsent. Das habe ich zum Beispiel gesehen. Hat einen eigenen Stand, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen im Seitenbereich. Genau, und ansonsten wirklich sehr viele Spiele, die man da sehen kann. Das kann man auf alle Fälle empfehlen. Wenn ihr da seid, marschiert da mal rum. Wir schauen ab morgen.
Ich glaube, morgen sind wir einfach den ganzen Tag im Indie-Bereich.
Nicht komplett. Wir können noch ein bisschen sprechen, was uns erwartet. Wir mittlerweile sind wir ja so weit, dass wir dem Mittwoch eigentlich fast komplett dieser Halle 10 widmen. Früher haben wir ja die Präsentation im Prinzip in den Business-Hallen bekommen. Mittlerweile ist es so, dass die Entwickler einfach sagen, ja, geht einfach in Halle 10, das sind die alle. Ja. Und guckt es euch einfach an.
Braucht man keinen Business-Stand mehr bezahlen.
So ist es, genau. Und das Tolle ist ja, dass man, wenn man einen Indie-Arena-Stand hat, eigentlich auch keinen richtigen Stand mehr in der Consumer-Halle auch nicht braucht. Also es spart eigentlich alles. Wir sind nicht komplett nur in der Halle 10. Wir haben tatsächlich ein Treffen mit Dear Villagers, die auch in der Indie Arena sind, aber sich noch einen Business-Stand leisten in der Halle 4. Angeblich. Da schauen wir uns Fort Solis und Passing By an. Das Passing By ist, glaube ich, so ein bisschen so ein naturbezogener Titel. Wir wissen nicht genau, wie gut der passt.
Sehe ich das richtig, dass das 9 Uhr ist bei Dear Villagers?
Nee, das ist 10 Uhr. Vielleicht hast du noch die
britischen Zeiten. Okay, ja, ich muss meinen Kalender umstellen. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Ja, dann bist du halt früher dran als ich. Ja. Das ist schon in Ordnung. Genau, also wir gucken einige Spiele an. Wir können mal so ein bisschen durchgehen. Einfach namensmäßig, was wir uns anschauen werden. Wir werden uns Clem anschauen beispielsweise. Schreibt man das so aus? In der Indie-Arena. Da bräuchte man jetzt Michael, wenn er nicht die ganze Zeit draußen rauchen würde während des Podcasts. Ja. Dann könnte er uns das alles sehr, sehr exakt sagen. Weil er ist natürlich bei uns der große Indie-Meister. Die Ebbing schauen wir uns an. Vom Publisher Dread XP gibt es so ein paar, gruseligeren Horror-Titel. Sucker for Love. Es kommt auch dieses Text-Adventure, ich glaube, das habt ihr euch letztes Mal angeschaut, ich weiß nicht, ob du dabei warst, I Doesn't Exist. Das so ein bisschen textlastig ist, das wird dann nochmal ausgestellt. Ich weiß nicht genau, wie weit die da aktuell sind. Die sind zum Beispiel auch in der Halle 10. Also solche Sachen werden wir uns dann morgen anschauen. Und Prim, mit dem wir auch ein Interview gehabt haben.
Haben wir schon einige Male gesehen.
Genau, das ist jetzt wieder da. Ich meine, es ist diesmal nicht auf dem Stand von ASH, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also von Application Systems Heidelberg. Ich dachte, dass die jetzt woanders angedockt sind. Werden wir morgen mal sehen, wie der aktuelle Stand ist. Das müsste ja so langsam...
Sollte bald fertig werden.
Sollte langsam bald fertig werden, genau. Also von daher morgen sehr viele kleine Titel, viele Sachen, wo wir uns einfach mal ein bisschen durch die Indie-Spielewelt treiben lassen werden. Das ist unser Mittwoch. Der Donnerstag ist dann mehr so im Zeichen der größeren Titel. Wir schauen unter anderem, werden wir vorbeischauen, bei den Brasilianern. Brasilien ist diesmal das Partnerland. Die ganzen Mal immer Partnerländer. Diesmal ist es Brasilien. Und tatsächlich, Brasilien produziert hin und wieder auch Adventures. Da gucken wir mal vorbei. Da haben wir ein paar Termine. Mal schauen, was die Leute da machen. Ein paar Sachen sehen da ganz, ganz spannend aus. Und außerdem sind wir bei Astragon. Das ist eigentlich noch einer der wenigen deutschen großen Publisher, die immer, obwohl sie eigentlich bekannt sind, primär durch Simulatoren und so weiter, haben sie immer wieder mal ein paar Spieletitel in petto. Unter anderem auch, weil sie der deutsche Partner von Microa. Spricht man das so aus?
Microid
und Astragon. Oder Microa und Östrogen. Die haben unter anderem die neue Agatha Christie-Spiele im Petto. Sehen eigentlich einigermaßen klassisch aus. Mal gucken, wie genau sie spielen werden. Einmal ein Hercule Poirot-Titel, London Case. Ich weiß nicht genau, ob das...
London Case?
Ist das, das was auf meiner Liste steht. Agatha Christie, Hercule Poirot, London Case.
Okay, vielleicht kommt Hercule Poirot dann mal nach London rüber.
Gibt es da einen Poirot-Titel, der in London spielt?
Das weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Sagt es in den Kommentaren, wenn ihr es
wisst.
Und Mord im Orient Express. Da muss ich mal ein bisschen lachen, wo ich mir denke, das ist so... Das ist eine, also ich meine, vermutlich das am meisten verfilmte und vergamte Titel von Agatha Christie, oder?
Mhm.
Ist auch ein Büro-Titel, ne?
Ja.
Und Express. Genau, das werden wir uns angucken. Und direkt danach schauen wir uns das neue Pendulo-Spiel an. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie viel Adventure dann da am Ende da wirklich drinsteckt. Das neue Tintin-Spiel oder Tim und Struppi-Spiel. Muss man mal gucken. Wir schauen es uns mal an. Vielleicht erfahren wir auch irgendwas anderes vom Pendulo. Mal sehen. Genau, dann sind wir eben bei Swiss Games, schauen uns Tom the Postcall unter anderem an. Die Ding hatte ich ja schon erwähnt, die Brasilianer, ich gucke hier ganz Linse hier in meinen Kalender rein, und falls das irgendwie hinhaut, dann versuchen wir bis Donnerstag auch noch Blicke in das neue Simon the Sorcerer zu werfen.
Das wäre sehr nett, ja.
Das wäre sehr nett, wir haben versucht, Kontakte aufzunehmen, wir wissen mittlerweile, wo die Stände sind, wir werden da morgen mal hinlaufen. Wenn wir die Macher selber nicht erreichen, dann haben wir ja noch die Indie-Arena und versuchen es da einfach selber zu spielen.
Es kann sowieso gut sein, dass wir einfach von Sachen noch nicht wissen, die auf der Messe sind.
Das sowieso.
Laufen wir einfach mal rum und sehen, was es da so gibt.
Wir haben tatsächlich einen Termin bei Dedelic, die eigentlich keine Adventures mehr machen, aber wir werden mit ihnen trotzdem mal quasseln.
Aus Gewohnheit.
Und für den es interessiert, über den Tellerrand mäßig, bringen wir vielleicht ein paar Informationen mit, wie die Deponia-Aufbausimulation aussieht und wie man damit umgeht.
Ja.
Man hat ja den Macher schon nicht mehr an Bord. Poki hat ja Dedelic verlassen. Wir werden auch versuchen, ihn vielleicht zu treffen. Mal gucken, vielleicht klappt das. Wie man damit umgeht und dann auch noch einen Genrewechsel zu machen. Wir werden es sehen.
Ja, Poki ist auf jeden Fall in der Gegend. Vielleicht werden wir ihn treffen. Wäre sicher interessant zu hören, was er zu sagen hat. Was nicht passieren wird, ist, dass wir Poké bei Dedelic sehen.
Hat er das schon angekündigt?
Also, das hat er nicht angekündigt, aber das würde mich sehr wundern, wenn...
Achso, dass er dann da sitzt und dann plötzlich sagt, ich habe ein neues Spiel. Das, ja. Da bin ich mir sehr sicher, dass das,
genau.
Dass das passiert. Ja, ja, also Poké ist, wie die meisten von euch ja wissen, unter die Sänger gegangen. Ist ja schon länger, aber jetzt unter die Vollblutsänger, wenn man so will.
Mhm.
Mal gucken, vielleicht treffen wir ihn und können da ein bisschen berichten, wie das Leben von Poki aktuell so ist. Genau, ansonsten gucken wir uns einen Horrortitel an, Let Me Out, psychologischer Horror. Es geht nicht ohne und dementsprechend ist am Freitag dann auch noch hier ein Titel drin und wir treffen Charles Cecil, der eigentlich auch auf die Party kommen will, eigentlich glaube ich, am Freitag.
Der will auf die Party kommen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass er an irgendwas arbeitet, aber es ist nichts angekündigt. Also versuchen wir mal rauszukriegen, an was der so arbeitet.
Wir werden sehen. Vielleicht gibt es auch eine Ankündigung. Mal schauen.
Mal schauen.
Genau, das sind die Titel. Alles jetzt, ich sag mal, von den wirklich großen Titeln, glaube ich, ist Simon the Sorcerer vermutlich als Marke das was man kennt, weil alles andere sehr Indie-lastig ist. Mhm. Aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass uns irgendwann eine Überraschung plötzlich über den Weg läuft. Das ist nicht zum ersten Mal so, dass dann plötzlich irgendwie was kommt, wo man sagt, oha, so ein Titel. Hätte mir nicht gedacht. Wir werden sehen. Am Freitag können wir ja, wir zwei, nachdem Michael immer noch am Rauchen ist, ja gucken, was unsere Favoriten waren am Schluss.
Ja.
Bin gespannt. Ihr könnt ja auch schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Favoriten habt. Und dazu fällt mir noch ein, wir haben von dem Entwicklerteam von Punzel haben wir ein analoges Spiel geschenkt bekommen mit irgendeinem Büffel, den man, glaube ich, dann selbst bemalen muss oder irgendwie so und eine Anleitung und sowas. Und wenn wir wollen, können wir das verlosen. Also, also dann würde ich vorschlagen, wir verlosen das unter allen Leuten, die unter den Gamescom-News, die wir ab sofort posten, einen Reim schreiben mit mindestens einen zweizeiligen Reim, in dem sowohl Martin Luther als auch Princess Peach vorkommt. Ist das in Ordnung?
Das klingt nach einem fairen Deal.
Genau. Also reimt uns was über Martin Luther und Princess Peach. Und der einzelne Schluss ist Freitag.
Ende der Gamescom.
Ende der Gamescom, einverstanden. Sagen wir Sonntag, Ende der Gamescom. Und wir melden uns bei euch. Das muss entscheidet, würde ich sagen. Es muss ein Reim sein. Es muss sich reimen. Also es gibt hier wie nennt man diese
japanische? Drunter machen wir es nicht.
Drunter machen wir es nicht. Es muss sich reimen. Und wir losen aus und melden uns dann bei euch und dann bekommt ihr es zugeschickt. Genau.
Klingt gut.
Und dann freuen wir uns, wenn es morgen wirklich losgeht. Das war ja nur zum Aufwärmen bisher.
Bisher waren wir nur Aufwärmen. Ja.
So sieht's aus.
Auf nach Köln.
Auf nach Köln.
Let's do it.
Und